Der Podcast für alle, die es mit der Wirkung ernst meinen.
Herzlich willkommen zum Podcast. Was uns hier umtreibt in dieser verrückten, komplexen Welt ist, was wirkt heute eigentlich noch? Zu Anfang habe ich eine ganz erschreckende Zahl. Aus der Forschung wissen wir, dass nur ungefähr 0,5% der Großprojekte ihre Ziele einhalten, ihr Budget, ihren Zeitplan, die Nutzererwartung. Wow, das ist nun echt nicht besonders viel. Ob das nun der Hausbau ist oder die Entwicklung eines Panzers. Schlimmer ist auch noch, wie ich finde, dass es dabei zu wirklich katastrophalen Ergebnissen kommen kann. Mit Taleb würden wir hier von einem schwarzen Schwan sprechen. Als Statistiker würde ich sagen, das ist eine Fat-Tail-Verteilung. Ja, warum passiert das? Wir haben es mit komplexen Systemen zu tun und die zu durchdringen und Lösungen zu finden und zu testen. Dafür benötigt man eben anfangs mehr Zeit und vor allen Dingen auch eine andere Vorgehensweise und Denkweise. Die richtige Vorgehensweise ist dann eben nicht alle anzuschreien, durchzudrehen, mehr Leute einzustellen, vielleicht noch ein paar Beauftragte, sondern einfach anders vorzugehen und zu arbeiten und am besten von Anfang an, denn später ist da eigentlich kaum noch was zu retten. Eine Option, das zu tun, ist Design Thinking. Wir haben uns dabei das Thema Military Design Thinking angeguckt und haben dazu mit Dr. Florian Andresen gesprochen, einem Forscher. Der hat selber dadurch einen ganz anderen Blick auf die Welt gewonnen und andere Denkmuster entwickelt. Und mit Bastian Matz, einem Soldaten, haben wir gesprochen. Der verrät uns, dass es ein echt wirkmächtiges Add-on für komplexe Herausforderungen ist und auch ganz, ganz große Probleme lösen kann. Und er wendet das auch an. Zum Schluss hören wir von Markus Gude, einem Lokalunternehmer und Lokalpolitiker, dass diese Prinzipien des Design Thinkings praktisch eigentlich jeder nutzen kann, um wirksam zu werden. Als Check-in haben wir eine kleine Frage für dich. Welche Idee hattest du heute? Ganz zum Schluss verraten wir dir, wie du diese Idee einfach weitertreiben kannst und dabei auch noch Kaffee trinken kannst. Wir sind eure Gastgeber. Ich bin Miriam, ich bin Organisationspsychologin und Beamtin. Das wundervolle Außeninterview mit Markus Gude hat Peter geführt. Er ist Soldat und Design Thinker. Viel Spaß. Zuerst begrüße ich Dr. Florian Andresen von der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg. Flo, du bist wissenschaftlicher Mitarbeiter. Du hast gerade die Studie zum Military Design Thinking abgeschlossen, hast VWL studiert und warst auch mal 18 Jahre Soldat. Wir kennen uns ja schon ein bisschen. Für mich verkörperst du so das Beste aus den drei Welten, Forschung, Militär und Innovation. Du bist quasi für mich so ein Prototyp. Du willst Ergebnisse, du hast den Willen zum Erfolg, du bist kreativ und bringst super viel Neugier mit. Das passt ja perfekt zum Thema.
Das waren jetzt schon ganz viele Vorschusslorbeeren. Ich glaube, du hast das genau richtig beschrieben. Auf dieser Schiene zwischen Bundeswehr, also Militär, wo ich tatsächlich noch den ganz linearen Bereich bei den Jägern kennengelernt habe, bevor ich dann zur Info ging. Und später dann der Bereich der Wissenschaft, der Forschung am Innovationslehrstuhl der Helmut-Schmidt-Universität, wo ich dann ja auch in meiner Promotion den Bereich des strategischen Managements, der Fähigkeitsentwicklung und dieser ganzen, ich sage mal, Neudeutsch Agilisierung von Großorganisationen mich gewidmet habe.
Okay, cool. Und wie bist du jetzt zum Military Design Thinking gekommen? Und jetzt vorab noch eine Frage. Kannst du kurz uns erzählen, was ist eigentlich Military Design Thinking so in ganz einfach?
Ja, okay, fangen wir mal bei dem Military Design Thinking an. Military Design Thinking oder Design Praktiken im Militär würden sich unterteilen in Design Thinking im Militär. Das ist also die Übertragung ziviler Methoden auf das militärische System mit dem Fokus auf Produktinnovationen, Prozessinnovationen, Serviceinnovationen und Organisationsentwicklung. Der fokussierte Bereich Military Design Thinking ist in seinem Prozesscharakter anders ein Stück weit, weil er auf die Operationsplanung und Strategiefindung abzielt. Also nicht auf das klassische Produktinnovieren, was wir aus der zivilen Welt kennen. Und da müssen wir halt in dem, also wenn wir sowas wie ein Double Diamond oder ähnliches hernehmen, müssen wir einfach Anpassungen machen, weil wir uns jetzt an sowas wie den Führungsprozess der Landstreitkräfte oder den NATO-COPD anfügen müssen und dort dann eben auch andere Schnittstellen und Übergabepunkte identifizieren können. Beide Systeme sind aber eingebettet in ein größeres System. Man könnte es auch fast sagen, es ist eine Art des Denkens und Handelns. Und dahinter verbergen sich dann jetzt ganz unterschiedliche Designprinzipien, die in beiden gleich sind. Da ist einfach der Umgang mit Ambiguität, das Reflexionsvermögen und dergleichen sind dort drin. Dann brauchen wir bestimmte Rahmenbedingungen, also die Organisation muss beispielsweise Räume geben und zulassen, dass ich eben bestimmte Annahmen hinterfrage. Und als drittes brauche ich auf der individuellen Ebene bestimmte Fähigkeiten, die die Designmitglieder in diesen Prozess einbringen. Also es ist mehr als dieser reine Prozess, den wir kennen, wo wir die ganz unterschiedlich, ob das jetzt vom ABI oder Stanford D-School, IDEO oder was auch immer das jetzt ist, das sind alles nur Spielarten eines Prozesses. Dahinter verbirgt sich halt deutlich mehr. Das ist vielleicht mal so ein erster Aufschlag für, was verstehen wir darunter? Und das Zweite, wie bin ich dazu gekommen? Ja, das hat eine Geschichte einfach aus dem Lehrstuhl, der Lehrstuhlarbeit. Wir sind eben der Lehrstuhl für Technologie und Innovationsmanagement. Das bedeutet, dass wir uns mit Design Thinking grundsätzlich befassen. Jetzt hatte ich ja gerade schon diese Prozesse erwähnt und ich muss ehrlich gestehen, ich stand am Anfang ein bisschen auf Kriegsfuß mit Design. Das liegt einfach daran, dass ich vor allen Dingen ganz viele unterschiedliche Coaches aus diesem Bereich immer gesehen habe und da war mir das alles zu sehr Innovationstheater, wo es einfach nur darum ging, ich fahre einen Prozess ab, ohne zu reflektieren, warum mache ich das eigentlich? Und viele dieser Coaches sind eben genau an dieser Stelle stehen geblieben, dass sie sich vielleicht in zwei Seminaren mal das ein oder andere Modell angeeignet haben, aber dann auch nicht variieren können. Und Design lebt einfach von dieser Varianz. Also nicht von der, ich sag mal, stumpfen Reproduktion irgendeines Curriculums, was ich vielleicht mal in so einem Online-Seminar dann da mitgeschnitten habe. Das war so der Ausgangspunkt, also eher ein Spannungsverhältnis, weil es mir einfach zu viel Theater war. Je mehr ich mich aber dann in meiner Forschung zu sowas wie der Einsatzflottille 1 und der Nutzung von Innovationsmethoden im militärischen System, dann eben auch mit den militärischen Ablegern von Design Thinking befasst habe und je mehr ich gesehen habe, was eigentlich wirklich dahinter steht, welche unterschiedlichen Prinzipien, Rahmenbedingungen, Skills und Prozesse dahinter eigentlich verkodiert sind, desto mehr hat das Sinn gemacht und hat auf einmal dann auch die Brücke geschlagen zu meiner Promotion, wo ich mich ja mit dynamischen Fähigkeiten und Ambidextrie befasst habe. Und Design Thinking oder Military Design Thinking kann man im Grunde als Ausgestaltung eines kreativ-explorativen Systems sehen, als eine Konkretisierung von diesen ansonsten sehr hoch aggregierten Metafähigkeiten.
Flo, bei Komplexität und Kreativität muss ich gleich mal nachhaken. Manchmal habe ich den Eindruck, das passt nicht so ganz in den öffentlichen Dienst und schon gar nicht ins Militär, obwohl es hier so dringend benötigt wird.
Tatsächlich, der Umgang mit Komplexität ist das zweite Feld, was unglaublich schwierig und herausforderungsgeladen ist. Komplexität, interagierende Teile, die aufgrund ihrer Interaktion das Gesamtsystem verändern, ist für uns Menschen grundsätzlich schwierig zu fassen und für Organisationen in der Regel noch schwieriger, weil wir wollen ja gerne eindeutige Lösungen kreieren. Das Blöde in solchen komplexen Situationen ist, in dem Moment, wo ich eine Lösung in die Welt gesetzt habe, verändert sich einfach die Welt als solche. Und damit ist das, was ich da gemacht habe, in der Regel schon wieder hinfällig.
Jetzt kennen wir ja beide die Bundeswehr so ein bisschen besser. Wie offen sind denn die Herren und Damen für solche Ansätze?
In der Regel nicht so offen. Das liegt einfach daran, dass die Bundeswehr als Teil des öffentlichen Dienstes in ein gewisses System eingebunden ist, was halt Klarheit schaffen möchte. Nachvollziehbarkeit, Rechtssicherheit, das kommt auch so ein bisschen aus unserer europäischen Rechtstradition. Dazu kommt, wir sind als Bundeswehr eingebunden in ein größeres Institutionensystem, was einfach Zwänge uns auferlegt. Das heißt, experimentieren, Dinge in Frage stellen, hinterfragen unsere Systemannahmen, vielleicht auch sogar Regelungen hinterfragen, ist uns nicht unbedingt in die DNA gelegt. Und wir versuchen, und das sieht man auch, man muss einfach nur mal in unsere Vorschriftenlandschaft hineinschauen. Die Welt ist in den letzten Jahrzehnten immer komplexer geworden und was unser System versucht als Antwort zu finden, sind noch mehr Regelungen, was paradox ist. denn in einem komplexen System bringt mir die Regel nichts, weil die Regel sich in dem Moment überholt hat, wo ich sie formuliere.
Jetzt können wir ja nicht alle Leute einfach austauschen und einfach andere Leute einstellen, die da ein bisschen anders mit umgehen. Was ist denn dein Tipp? Was können wir denn da machen im öffentlichen Dienst und in der Bundeswehr, um da ein bisschen mehr Freiheiten uns wenigstens schon mal gedanklich zu schaffen?
Ich glaube, wir müssten erstmal zu der Einsicht kommen, dass wir in dieser anderen Welt und nicht in dieser linearen Welt leben. Unser Gesamtsystem ist immer noch darauf gepolt, eine linear deterministisch-technische Welt zu verstehen, wo ich zu eindeutigen Lösungen komme. Das sieht man auch, unser gesamtes System ist im Grunde darauf ausgerichtet. Das führt im Grunde auch dazu, dass das System aktuell gar nicht das Problem erkennt, weil wenn es die Welt so versteht, dann macht es alles richtig. Das wäre also das Erste, dass wir einsehen und zwar wirklich einsehen und nicht nur auf diesen schönen Innovationsevents, das absolut ab und zu mal deklarativ vor uns herzutragen wie eine Monstranz, sondern wirklich zulassen, dass wir in einer komplexen Welt leben, die keine eindeutigen Lösungen produziert. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wir haben Menschen in dieser Organisation, die versuchen, damit umzugehen, die experimentierfreudig sind, wenn wir sie mal lassen würden. Und das geht zurück auf diesen Ambidextrie-Gedanken. Wir müssen einfach diesen explorativen Raum schaffen. Wir müssen den Menschen die Freiheiten geben, neben der normalen Struktur. Das heißt, wir müssen ihnen Zeit einräumen. Wir müssen Scheitern auch zulassen, weil wir aus dem Scheitern lernen können. Und insofern Parallelstrukturen einfach gezielt schützen durch die Führung, sodass wir den Leuten dieses Arbeiten, dieses neue Denken ermöglichen und sie nicht in der Linie sofort ersticken. Ich möchte nur ergänzen, ich argumentiere nicht dafür, dass wir das Gesamtsystem komplett über den Haufen werfen, denn das ist auch falsch. Wir wissen aus der Kontingenztheorie, dass unterschiedliche Aufgaben, Merkmale einfach unterschiedliche Lösungen nach sich ziehen und damit auch unterschiedliche organisationale Ausprägungen. Und eine bürokratische Linienorganisation ist für manche komplizierte oder einfache Aufgaben durchaus eine sehr gangbare Lösungsform, nur eben im Komplexen. Da führt sie zum Chaos.
Nochmal was anderes. In der Studie habt ihr ja auch bei unseren NATO-Partnern and Friends mal reingeguckt in diese Blackbox Military Design Thinking. Da gibt es ja auch das große Netzwerk Archipelago of Design. Was kannst du uns denn da nochmal mitgeben? Die Studie ist ja kurz vorm Abschluss, vielleicht noch vorab so ein paar Sneak Peeks.
Ja, im internationalen Bereich haben wir gesehen, dass es ein paar Nationen gibt, die schon vor Jahren relativ weit vorangeprescht sind. Da gehört Israel dazu, die mit dem Systemic Operational Design als eines der ersten Länder sich damit befasst haben, eben aus dem Hintergrund, weil sie gesehen haben, diese hohe Komplexität ihrer Einsatzszenarien lässt sich nicht mehr durch Stabslinienorganisationen handhaben. Das ist rübergeschwappt zu den Amerikanern, zu den Australiern und den Kanadiern sehr stark und hat sich dann in unterschiedlichen Positionen dort verstetigt. Es gibt auch noch andere Nationen, aber dazu finden wir nicht ganz so viel wie zu diesen vier Nationen. Wir sehen, dass Military Design Thinking dann teilweise sogar Einzug in die jeweiligen nationalen Doktrinlandschaften hielt, also zum Beispiel in den USA das Field Manual 5.0. Aber, und das ist vielleicht auch das verbindende Element, die Einführung von Military Design Thinking ist auch in diesen Ländern nicht reibungslos, weil das dominierende System einfach in einer völlig anderen Denkweise funktioniert und insofern sehen wir dort sehr engagierte Menschen, teilweise eben hoch bis zu den obersten Führungskräften. Also General Mattis ist einer der Verfechter davon, der diesen Effects-Based-Ansatz deutlich abgelehnt hat als nicht zielführend. Wir sehen, dass es so langsam in die Ausbildungssysteme hineingekommen ist, ob das jetzt beim Canadian Forces College ist, wo es schon seit Jahren ausgebildet wird, oder ob es bei der SAMS, der School von den US-Amerikanern, wo es auch seit Jahren ausgebildet ist. Also da sehen wir ganz unterschiedliche Beispiele. Wir sehen, dass es in den Einsätzen, ob das Irak oder Afghanistan zum Einsatz gekommen ist. Wir sehen es im Innovationsbereich. Wir sehen es darin, dass die Australier hierdurch ihren Rüstungsprozess umgestellt haben und dergleichen mehr. Aber wir sehen eben auch, dass es noch nicht die Systematisierung erfahren hat, die es eigentlich bedarf. Also all die Systeme kämpfen so ein bisschen mit diesen zwei Herzen in der Brust, mit diesem explorativen, designorientierten Herz in der Brust und auf der anderen Seite mit diesem Stabslinien-Herz in der Brust, was ja sehr linear deterministisch funktioniert. Das ist vielleicht so aus dem internationalen Bereich die zentrale Erkenntnis.
Spannend. Also wir stoßen ja jetzt auch quasi mit dazu mit dem Thema. Sagen wir, ich bin hier Kommandeur von so einem Panzergrenadierbataillon und will das mal versuchen, so ein bisschen Design Thinking. Was würdest du mir raten? Was kann ich damit machen? Wie kann ich das nutzen? Wie kann ich es einsetzen?
Als Bataillonskommandeur, wir haben ja die zentrale Ressource Zeit. Und auch hier kommt es immer wieder auf den Moment an. Also wenn ich jetzt mit meinem Bataillon im Angriff bin, dann ist vielleicht nicht der richtige Zeit, Design rauszuholen oder das erste Mal
Gott sei Dank.
Zu üben. Aber wir haben ja eine Zeit davor und danach. Und wenn wir dann eben Freiräume haben, dann kann ich tatsächlich schauen, ob ich meinen Soldatinnen und Soldaten auch diese Räume geben kann. Das Problem für den Bataillonskommandeur ist ganz häufig ja, ich habe keine ausgebildeten Moderatoren. Das bedeutet, diesen Designprozess jetzt anzuwenden, ist nicht so ganz trivial. Das heißt, ich kann mich nicht einfach hinsetzen und mal eine Stunde lang Brainstorming machen und hoffen, dass ich dann irgendwie ein Design Thinking durchlaufen habe. Also ich brauche Moderatoren. Idealerweise haben wir auf der Brigade-, Divisions- oder Kommandoebene Innovationsabteilungen, die entweder Moderatoren selber haben oder Facilitators oder zumindest die Verbindung innerhalb des Systems zu Leuten haben, die ausgebildete Moderatoren sind, beziehungsweise die sich von externen Moderatoren reinholen können. Das heißt, der Bataillonskommandeur ist im Grunde der Ermöglicher, der die Verbindung herstellt zu eben diesen Innovationseinheiten, der legitimiert, dass die Leute jetzt Zeit haben, der den Leuten Raum gibt, sich mit den entsprechenden Lösungen zu befassen. Und das ist ganz wesentlich, der Bataillonskommandeur ist im Grunde ein Prozesspromoter. Das bedeutet, als Bataillonskommandeur bin ich ja durch die ganzen Prozesse dieser Organisation durchgelaufen, in vielen unterschiedlichen Verwendungen. Das heißt, ich habe ein sehr intensives Wissen davon, wie diese Organisation tickt, wie sie denkt und was sie für Formate braucht. Während ich vielleicht mich innerhalb eines Workshops eher rausnehmen sollte, damit ich die Teilnehmenden nicht zu stark beeinflusse, bin ich vor allen Dingen am Anfang für die Legitimation wesentlich und am Ende für die Rückübersetzung. Das, was meine Mitglieder vielleicht gar nicht so sehr können. Und das sehen wir übrigens auch in anderen Studien, die wir durchgeführt haben. Das ist dann eine andere Art der Führung, eben dieses Empowerment, was dahinter steht, oder auch das Enabling Leadership, was wir aus der Komplexitätsforschung kennen.
Aber was für Themen kann ich damit bearbeiten? Was kann ich da besser machen in meinem Bataillon?
Auf der Bataillonsebene können wir unterschiedliche Innovationsbereiche uns anschauen. Also wir können uns die Frage stellen, haben wir bestimmte neue Fähigkeiten, die wir integrieren können? Können wir unsere bestehenden Systeme verändern aufgrund der Erfahrungen, die wir in Übungen und Einsätzen oder auch im Austausch mit unseren NATO-Partnern gemacht haben? Also ganz konkrete Produkt- bzw. Prozessinnovationen, die hier anstehen. Gleichzeitig kann es sein, also die Beispiele aus dem internationalen Bereich, da sind wir auf der Regimentsebene, zeigen, dass man das auch im Einsatz nutzen kann, um tatsächlich die Lage vor Ort besser zu verstehen. Also nicht einfach dem Auftrag stumpf zu folgen, sondern tatsächlich sich die Frage zu stellen, was ist eigentlich das Problem, was ich hier lösen muss in diesem Einsatz und warum besteht dieses Problem eigentlich? Denn wenn ich einfach nur wie mein Vorgängerbataillon auch wieder Checkpoints einrichte und Patrouillen durchführe, kann es sein, dass ich vielleicht eine Antwort habe, die überhaupt gar nicht zu dem Problem passt.
Also in letzter Konsequenz bin ich dadurch irgendwo möglicherweise erfolgreicher in meiner Auftragsgestaltung oder wirksamer?
Definitiv. In dem Moment, wo ich ein tieferes Verständnis habe, was ich im Übrigen, ne, wir leben in einem komplexen System, permanent weiterziehen muss, kann ich viel gezielter Interventionen in diesem komplexen System schalten, die dann eben mein Bataillon in meiner Area of Responsibility deutlich erfolgreicher machen, als wenn ich stumm meine klassischen Doktrinen abfahre.
Jetzt haben wir ja die Auftragstaktik. Wie passt denn das zusammen?
Auftragstaktik ist grundsätzlich anschlussfähig mit Design Thinking. Wir würden sogar so weit gehen, dass Auftragstaktik, auch wenn sie ja jetzt schon eine längere Historie hat, vielleicht sogar zu agilen Führungsmethoden zu zählen. Die Auftragstaktik im Kern sagt ja aus, dass, oder das Führen mit Auftrag sagt aus, dass ich in meiner Art und Weise der Umsetzung des Auftrages eigenständig entscheiden kann im Rahmen von bestimmten gesetzten Bedingungen. Das bedeutet, dass wie kann ich bestimmen? Also ich habe eine gewisse Autonomie. Das Problem ist in der Auftragstaktik, und deswegen ist sie nicht ganz auf der Ebene von Design Thinking, ich stelle nicht zwingend das Was oder das Warum in Frage. Das nehme ich von der übergeordneten Ebene an. Das liegt auf dieser strategischen Ebene. Ja, das kennen wir noch aus dieser Historie. Die Feldherren bestimmen die Strategie und unten wird ausgeführt. Und in der Ausführung bin ich dann ein Stück weit flexibel, weil der Feldherr ist ja weit hinten und sieht nicht genau, was vorne das Bataillon macht. Das in gewissen Gefechtssituationen macht das auch total viel Sinn, genauso vorzugehen. In dem Moment, wo ich in hybriden Lagen unterwegs bin, Stabilisierungsmissionen und so weiter, habe ich die ganze Komplexität vorne an der Bataillonsgrenze. Und da muss ich auch eine höhere Autonomie haben, die Frage nach dem Was und dem Warum stellen zu dürfen, die in der Auftragstaktik nur im Ausnahmefall geregelt ist.
Wenn ich jetzt so als Bataillonskommandeur immer mal wieder ein Design Thinking oder Military Design Thinking Workshop durchführe, wenn ich ein komplexes Problem habe, wird dann mein Bereich, mein Bataillon irgendwie resilienter oder kreativer? Erreicht der einen höheren Reifegrad? Wie ist da eure Einschätzung?
Also ich möchte vorher eine Einordnung machen, die dann aber da wieder dazu passt, denn es geht nicht darum, mal Design Thinking zu machen, sondern es geht eher darum, ich muss mir die Frage stellen, müsste ich nicht grundsätzlich eine kleine Designzelle einrichten, die das kontinuierlich macht. So, und dann, ne, hast du auch sofort die Übertragung auf deine Frage. In dem Moment, wo ich diese Designzelle habe, die ich auch querschnittlich, ne, das ist ja diese Heterogenität in den Teams, ist ganz wesentlich, besetze, also nicht einfach nur sage, der S1er macht nur den S1-Bereich und so weiter, sondern ich löse diese Verbindungen auf. In dem Moment denken die Leute anders über Probleme, sie stellen Dinge in Frage und in dem Moment, wo sie Dinge in Frage stellen, wird das ganze System adaptiver und damit auch resilienter, ne? Weil ich nicht mehr so stark überrascht bin und nicht mehr so stark an meine Systemgrenzen stoße wie zuvor. Das heißt, ich habe tatsächlich in dem Moment, wo ich diese kontinuierliche Designarbeit mache, einen höheren organisationalen Reifegrad, wenn es darum geht, mit Komplexität umzugehen, und ich erschaffe damit auch eine höhere Resilienz.
Dann springe ich aber quasi von diesen, ich sag mal, Strukturen, die wir kennen, S1, S2 und so weiter, dann in so eine andere Struktur rein mit anderen Denk- und Handlungsmustern und Modellen.
Ja, wobei ich die alte Struktur durchaus nicht abschaffe, sondern ich besetze einfach eine Designzelle, die mitläuft und ich rotiere Leute durch die Designzelle durch. Denn es kann durchaus sein, dass ich in meiner Area of Responsibility wieder mit einfachen oder komplizierten Aufgaben mich auseinandersetzen muss und dann macht es durchaus Sinn, dass der Stab in seiner gewohnten Manier vielleicht nicht mit Befehlen, die irgendwann 100 Seiten lang werden, aber im grundsätzlichen Arbeitsmodus genau das abarbeite. Dafür kann ich auch Design nutzen, aber der höchste Wirkungsgrad von Design ist halt in der Komplexität und eben nicht in den Standardsituationen. Dafür habe ich sie ja trainiert. Und das kann der Stab auch relativ gut durchprozessieren. Das heißt, es geht nicht darum, dass der Stab das auflöst, aber die Leute kommen in so einen gewissen anderen Denkmodus rein und manchmal hilft es ja auch in den Standardprozessen, die Frage einfach mal zu stellen, warum machen wir das eigentlich so, wie wir das bisher immer gemacht haben? Ne? Und dass wir dann vielleicht zu der einen oder anderen neuen Erkenntnis kommen und vielleicht sagen, naja gut, das ist schön, dass das in der Doktrin steht, aber in diesem spezifischen Fall bringt uns das nicht weiter.
Und dann wäre es ja schön, wenn wir diese Erfahrung, die wir als Bataillon gemacht haben, weitergeben können und die dann in eine Doktrin integriert werden können, nicht wahr?
Ja, und ich glaube, diese Verbindungen, die das Bataillon dann ausführen muss, und das ist natürlich in der Komplexität, wir wissen, Ashby's Law, Variety, also ich muss meine Binnenkomplexität erhöhen. Das Bataillon muss natürlich diese ganzen Verbindungen haben, weil wenn diese Erfahrungen, diese neuen Erkenntnisse nicht systemweit geteilt werden, dann verliert unser System die Kohärenz. Und dann machen auf einmal die ganzen Systemteile irgendetwas, was nicht mehr in ein gesamtkohärentes System passt. Das ist immer der Moment, wenn ich die explorative Seite eines Systems zu stark überbetone, fällt das System ins Chaos.
Ah, sagen wir mal, ich wäre Verteidigungsministerin, ne? So, was würdest du mir raten?
Ich würde als allererstes dazu raten, dass wir das Ganze stärker ausbilden. Ausbildung ist ein wesentlicher Schlüssel. Wir als Militär sind wir eine totale Institution. Das heißt, wir legen ganz, ganz viel Wert darauf, unsere Organisationsmitglieder sehr, sehr stark zu sozialisieren. Und das ist uns auch gut gelungen. Das sehen wir daran, dass wir so arge Probleme haben, uns zu verändern. Das heißt,
Schön, ja.
wir müssen in die Ausbildung rein, ne? Und das bedeutet auch, worüber wir hier reden, sind nicht irgendwelche Quick-Fixes. Ich bin da sowieso kein großer Fan von. Jetzt ist der Druck im Kessel wieder groß, alle schreien nach dem nächsten Quick-Fix. Und es entsteht das, was jedes Mal bei so einer Reform entsteht, operative Hektik, die nicht durchdacht ist. Wir müssen langfristig denken, wo dieses System hin will. Und so ein System zu verändern, dauert nun mal einfach. Ne? Das heißt, in der Ausbildung brauchen wir Formate, die es ermöglichen, dass Leute mehr experimentieren, mehr Dinge in Frage stellen. Wir müssten dann überlegen, passt unser Beurteilungssystem, was ja sehr individualistisch ist, auch sehr linear ist und davon ausgeht, dass es für alles immer eine richtige Lösung gibt. passt das dazu, wird scheitern und Fehler machen. Ich meine, nicht mutwillige Fehler machen. Davon redet, glaube ich, auch keiner. Und das ist auch immer so eine Angst, die in Systemen produziert wird, die völlig unbegründet ist. Aber wird das zugelassen? Aktuell nicht. Das heißt, wir müssen daran, was ist in unserem System eigentlich legitimiert? Das ist so der erste große Punkt. Die Ausbildung muss komplett umgestellt werden, beziehungsweise sie muss erweitert werden durch diesen explorativen Ansatz und dann eben durch diese unterschiedlichen Designprinzipien, die auf die individuellen Fähigkeiten der Menschen einzahlen, die Teamarbeit belohnen und dergleichen. Und das Zweite, auch wieder im Sinne dieser ambidexteren Struktur, ich würde viel stärker von der Kommandoebene bis mindestens zur Brigadeebene runter diese explorativen Strukturen fest etablieren im Sinne einer strukturellen Ambidextrie. Das heißt, ich habe ausgewiesene Dienstposten, die in diesem Innovationsbereich tätig sind, die dann eben auch die entsprechenden Zertifizierungen kriegen, dass ich solche Formate durchführen kann und die dann eben auch vernetzt sind untereinander, sich austauschen können und gleichzeitig den Austausch nach draußen pflegen, damit wir hier nicht wie in den letzten Jahrzehnten immer nur Nabelschau betreiben.
Und was würdest du sagen, ich bin jetzt General und würde sagen, das ist doch nur was für Startups und Blödsinn.
Ja gut, das Militär kann sich ja nun gar nicht davor wehren, ebenfalls kreativ zu sein. Wir sehen, ob das jetzt im Ukraine-Krieg ist, aber wir sehen grundsätzlich im Krieg immer, dass wenn wir unter Druck geraten oder auch unser Feind unter Druck gerät, dann kommt er mit neuen, sehr pfiffigen Ideen, wie er uns umbringen will. Und das bedeutet, wir müssen darauf reagieren, ebenfalls kreativ. Ne? Und das ist halt ein Muss. Das heißt, im Militär habe ich immer dann, wenn ich in diesen scharfen Situationen bin, die Notwendigkeit, sehr flexibel, sehr kreativ zu arbeiten, wie eben ein Startup auch, was ja im Grunde von Tag zu Tag, von Woche zu Woche ums Überleben kämpft, bis es sich irgendwann mal stabilisiert hat und dann ähnliche Routinen ausprägt wie die Bundeswehr. Aber in diesem Überlebenskampf steckt halt diese Kreativität drin. Wir sehen es überall auf den Schlachtfeldern der aktuellen Zeit, aber auch der Vergangenheit. Ja, und das Militär muss viel mehr dazu übergehen, dass wir das nicht erst dann lernen, wenn es soweit ist, sondern wir müssen es vorher trainiert haben. Weil ansonsten kann es sein, dass wir erstmal eine gewisse Zeit brauchen, bis wir die kreative Gehirnhälfte wieder reaktiviert haben. Und dann sind im Zweifel schon viele Menschen vorne umgefallen.
Florian, ich würde dich sofort als Verteidigungsminister engagieren, muss ich sagen. Oder als General, wie auch immer, aber das funktioniert ja leider anders.
Ja.
Jetzt noch zum Schluss die Frage, jetzt hast du dich hier knapp anderthalb Jahre mit dem Thema Military Design Thinking befasst. Was hat denn das für dich gebracht? Was hat sich für dich persönlich irgendwas geändert dadurch?
Ja, ich schließe wieder zum Anfang so ein bisschen zurück. Während ich am Anfang ja eher skeptisch war, bin ich mittlerweile wirklich überzeugt von dem Ansatz, von dieser es ist im Grunde eine Art zu denken und zu handeln. Und ich bin auch nicht frei davon, dass ich, wie gesagt, du hattest es ja erwähnt, ich war 19 Jahre Soldat. Das heißt, diese Sozialisation ist an meiner Festplatte natürlich auch nicht spurlos vorbeigegangen. Und deswegen habe ich auch immer noch bis heute dieses Bedürfnis, eindeutige Lösung zu haben, damit ich sagen kann, und jetzt haben wir das und jetzt geht's weiter und jetzt kommen wir ins Umsetzen, Punkt. Und nicht immer dieses lange hier rumgelaber und so weiter und so fort. Ne, das ist bei mir immer noch drin, aber dieser Designansatz hat mich einfach dazu geführt, vielleicht manchmal auch mehr zuzuhören, auch andere Perspektiven zuzulassen. In der Bundeswehr, ich habe schon so viele Stabsbesprechungen mitgemacht, wo jeder will ja der Schlauste sein. Das liegt auch immer an unserem Beurteilungssystem. Das heißt, jeder muss sich nach vorne stellen und muss was sagen. Und
Aber nur vor der Beurteilungsrunde, ne?
Genau. Und die anderen sind ja sowieso alle Idioten und meine Meinung ist die einzige, die wirklich begründet ist und so weiter und so fort. Und dieses Zulassen der Perspektiven, empathisch zu verstehen, warum sagen die das? Was meinen die damit? Und was sind die dahinterliegenden Gründe? Hat mich einfach dazu geführt, dass ich in vielen Bereichen einfach ganz andere Einsichten entwickle, als wenn ich einfach stumpf linear 10 Informationssnippets zusammenbastel und dann sage, haha, und das ist es jetzt. Also diese ist ein anderer Blick tatsächlich auf die Welt. Und das hätte ich vorher so auch nicht gedacht. Das hat mich selber überrascht, als ich auch jetzt zum Ende des Projektes das nochmal reflektiert habe, was das auch mit mir selbst gemacht hat.
Aber als Militär, sag ich mal, oder auch als Politiker oder Beamtin, muss ich aber trotzdem irgendwann sagen, so, und jetzt treffen wir eine Entscheidung, ne?
Natürlich. Die muss ich treffen und ich muss sie auch ein Stück weit ja dann durchziehen, aber ich muss mir bewusst sein, dass diese Entscheidung im Zweifel revidierbar sein muss und ich muss mir ebenfalls bewusst sein, dass je gründlicher ich vorher mich der Komplexität gewahr worden bin, in der ich mich bewege, desto einfacher komme ich auch dann zu guten Entscheidungen. Das ist vielleicht noch ein ganz wesentlicher Punkt. Das hört sich jetzt so an, als würden wir unglaublich viel Zeit mit Tätigkeiten verbringen, die eigentlich überhaupt nicht auf die Umsetzung einzahlen. Und genau das ist es eben nicht. In unserem anderen System kommen wir relativ schnell dazu, dass wir sagen, und jetzt los, Aktion, Umsetzung. Und fangen dann an, unser Ressourcen-Commitment immer weiter zu eskalieren. Design Thinking und auch andere agile Verfahren versuchen am Anfang viel mit Testung, Beobachtung und so weiter zu arbeiten, was schon ein Teil der Implementierung im Grunde ist. Das heißt, mein Ressourcen-Commitment ist am Anfang relativ gering und erst wenn sich die Situation stabilisiert hat, also ich klar erkennen kann, wie sich dieses System bewegt, fange ich an, meine Ressourcen zu eskalieren. Das hat den großen Vorteil, dass ich nicht am Anfang eine Milliarde ausgebe und nach 3 Jahren merke, scheiße, ich habe das Problem gar nicht verstanden.
Kommt mir irgendwie bekannt vor.
Das kommt einem bei vielen Rüstungsvorhaben relativ bekannt vor, ja.
Ja, durchaus. Also das hört sich wirklich, wirklich gut an. Vielen Dank, dass du hier deine Erfahrungen mit uns teilst. Ich hoffe, dass wir das auch dann umsetzen können. Und ich hoffe, dass du auch der nächste Verteidigungsminister wirst. Nein, Scherz beiseite. Ich glaube, da haben wir schon jemanden. Aber ich danke dir ganz herzlich, Flo, für diese Insights hier.
Ja, ich danke dir. Also ich bin auch guter Dinge tatsächlich im Moment. Kriegen wir so ein bisschen Drive rein, dass wir es jetzt einfach in die nächste Iterationsstufe in dieser Armee bekommen. Und am Ende des Tages ist es ja auch so, eine Alternative haben wir ja gar nicht.
Richtig. Wenn man das mal erkannt hat, ne?
Richtig.
Ist es auch irgendwie viel einfacher.
Ja.
So, das war Dr. Florian Andresen. Und wie Design Thinking in der Praxis aussehen kann und das auch noch in der Bundeswehr, hören wir jetzt von Bastian Matz. Hallo Basti, schön, dass du da bist. Du bist in erster Linie Soldat, wir kennen uns schon ein bisschen, aber in zweiter Linie, und jetzt wird es richtig interessant, bist du Speaker, Coach und vor allem Design Thinker. Was mich bei dir total fasziniert, du kriegst Sachen hin, da denken andere noch nicht mal dran.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Miriam. Ja, tatsächlich könnte man, glaube ich, sagen, dass ich verschiedene Rollen einnehme und im Laufe der Zeit auch für mich entdeckt habe. Da gibt es durchaus noch ein paar mehr. Aber ja, in erster Linie bin und bleibe ich Soldat.
Und wie bist du zu Design Thinking gekommen? Welche Rolle spielt das bei dir persönlich?
Design Thinking spielt tatsächlich eine nicht ganz unwesentliche Rolle. Seit einigen Jahren. Ich würde sagen, das ist jetzt ungefähr 6 Jahre her, dass ich das erste Mal mit Design Thinking konfrontiert war. Und zwar tatsächlich aus einem beruflichen Hintergrund heraus, weil ich mich im weitesten Sinne mit BEAG, mit Bündnisverteidigung, Landesverteidigung auseinanderzusetzen hatte und es einfach keine Blaupausen mehr gab, wenn es die denn je gab.
Du warst also auf der Suche nach einer Ausbildung, die dich da weiterbringt und hast dich dann für Design Thinking entschieden. In dem Fall am Hasso-Plattner-Institut. Was hat das mit dir gemacht?
Es hat auf jeden Fall was mit mir gemacht. Ich habe auf einmal viel größere Zusammenhänge gesehen, weil ich endlich es vermochte, nicht mehr nur in Anführungszeichen lösungsorientiert mir die Welt anzugucken, im Sinne von hier Auftrag, mach eine Lösung. Ja, das ist ja letztendlich das, wie wir als Soldaten sozialisiert sind, sondern mich auch mal intensiver mit dem Problemraum auseinanderzusetzen und auch mal andere Denkmuster zuzulassen, als das Erstbeste, was mir einfällt, nach Gefühl. Und das habe ich immer weiterentwickelt und darüber ganz, ganz viele neue Disziplinen und auch ganz viele neue Anknüpfungspunkte erkannt und konnte dann immer neue Dinge ausprobieren einfach, die ich heute, würde ich sagen, als eine zusätzliche Kompetenz in Sachen Problemlösung bezeichnen würde.
Du hast gesagt, dass Design Thinking so eine Art Add-on ist zu dem, wie du sowieso arbeitest oder wie in der Bundeswehr gearbeitet wird. Für mich war die Entdeckung von Design Thinking auch ein Mega-Ding, weil es einfach zu der Komplexität passt, zu der VUCA- und Barney-Welt und den ganzen VICT-Problems. Und die einfachen Lösungen, wissen wir ja, führen da ins Chaos. Wie wendest du denn ganz konkret Design Thinking in deinem Arbeitsalltag an oder in bestimmten Fällen?
Ja, genau. In bestimmten Fällen ist hier das richtige Stichwort. Und nicht jedes Problem bietet genug Komplexität, dass Design Thinking wirksam werden kann. Also alleine das schon mal anzuwenden, ist schon mal eine Sache an und für sich, zu gucken, wann ist es nicht. Und viele Dinge im Alltag, in den Routinen oder da, wo andere Methoden besser geeignet sind, Design Thinking nicht auf Kampf anzuwenden, das ist schon mal das Erste. Wo wende ich es aber konkret an? Zum Beispiel in der Weiterentwicklung unserer Führungskräfteausbildung, weil dort gibt es keine eingetretenen Pfade. Was ist in der Fläche für die Führungskraft relevant in einem Krieg? Ja, dieses Wissen, das haben wir so in der Form nicht, unter den Voraussetzungen, mit denen wir heute konfrontiert sind. Da bietet sich das sehr an. Oder konkret bei anderen Projekten von sehr, sehr hohen Offizieren mit sehr, sehr echten, relevanten Problemen, wo man mit normaler Staatsarbeit nicht mehr beikommt oder rankommt, dann kommt das durchaus vor, dass ich mal angefragt werde und dann versuche mit Design Thinking diesen höhergestellten Menschen zu helfen, weil die natürlich dann einen gewissen Impact auch landen. Und wenn wir dort eine gute Lösung erarbeiten, hat das eine erhebliche Reichweite. Und andere versuchen häufig eine einfache Antwort auf ein komplexes Problem vorzugaukeln. Und ich gehe eben eher dann so ran, das Problem anders zu untersuchen. Und dadurch komme ich eben auch meistens mit ganz anderen Lösungen um die Ecke, als was alle im ersten Moment dachten. Deswegen ist diese Verwandtschaft zum Innovationsbereich eben auch so massiv, weil Innovation ist nichts anderes. Ne? Innovation entsteht genau dort, wo zwei Dinge aufeinandertreffen, die auf den ersten Blick nicht zusammengehören. Und ja, das ist ein Stück weit ungewohnt für die Bundeswehr.
Da treffen ja auch zwei sehr unterschiedliche Welten aufeinander oder prallen aufeinander. Wir gehen sehr schnell gerne in die Lösung. Wir haben ja schon die Lösung, die passt nur nicht immer zum Problem. Das ist dann das Problem und verursacht wieder Chaos. Und wir prüfen ja alles in unseren Schemata, aber da geht es ja auch eher um eine humanistische oder juristische Prüfung des Auftrags und nicht darum, ob das wirklich smart ist, ob das wirklich das Problem trifft, womit wir eigentlich konfrontiert sind.
Und deswegen ist Design Thinking schon ein sehr, sehr wirkmächtiges Add-on. Ja? Also es soll nichts ersetzen, aber es kann es ergänzen, das gleich mit zu hinterfragen und deswegen auch bei anderen Lösungsansätzen herauszukommen. Und auf einmal funktionieren auch Dinge. Und wenn dann die Dinge anfangen zu funktionieren, dann gewinnt man natürlich auch auf einmal einen anderen Blick darauf und fragt sich, okay, wenn das jetzt hier funktioniert hat, wo könnte das noch funktionieren?
Und da gibt es doch bestimmt richtig viele Kollegen, Kolleginnen, die Bock drauf haben, was zu bewegen. Oder auf jeden Fall, mir geht das so, dass ich das Gefühl habe, das Netzwerk wird immer größer.
Tatsächlich ist daraus ein richtiges Netzwerk entstanden, weil es genau, wie du sagst, diese Menschen in einer ziemlich großen Zahl in der Bundeswehr gibt, egal ob Uniformträger oder Zivilangestellter oder Beamter, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Auch die Ebene spielt keine Rolle. Und diese Menschen miteinander zu vernetzen, gibt schon Mehrwert in sich, weil sie auf einmal merken, okay, ich bin gar nicht alleine. Das passiert gerade überall in der Bundeswehr. Und das ist sehr, sehr motivierend.
Ich kann mich erinnern, du hast mal erzählt, wie unglaublich motivierend das für dein Team ist, für alle in deinem Team. Alle sind ja wichtig. Und da geht es eben nicht nur um Dienstpostenbeschreibung und um irgendwelche Abschlüsse, sondern du versuchst ja, die Potenziale von allen irgendwie zu heben. Das finde ich so unglaublich stark, ja. Und dann können wir ja unglaubliche Dinge in Bewegung setzen, wenn das alle machen würden.
Da gebe ich dir hundertprozentig recht. Und das ist auch immer die erste Widerstandsmauer von älteren, höhergestellten Vorgesetzten, die das immer so ein bisschen ins Lächerliche ziehen wollen, weil sie sagen, ihr mit eurem Esoterik voran. Also wenn ich 5 Cent dafür bekäme, wie oft ich diesen Spruch um die Ohren bekommen habe. Ja, wow.
Was ist das? Ist das Ignoranz oder Angst? Was meinst du?
Oh, ich glaube, das ist die perfekte Symbiose aus beiden. Angst spielt da eine ganz große Rolle, nämlich die Angst davor, es könnte meine Karriere beeinflussen. Weil da jetzt irgendwas passiert, das habe ich noch nicht durchdrungen oder ich halte es nicht für notwendig oder was auch immer. Das ist ganz mannigfaltig. Diese Angst und Ignoranz deswegen, weil es offensichtlich funktioniert und in der Lage ist, große, große Probleme zu lösen, sehr ressourcenschonend sogar. Und dann geht es eben nicht mehr um Person, sondern immer um die Sache. Immer, immer um die Sache.
Ja, das wäre ja super einfach, wenn wir dafür irgendwelche Befehle oder Weisungen einfach schreiben könnten oder die erlassen würden. Aber hier geht es ja um Menschen, um echte Menschen. Was müssen wir also besser machen? Ich weiß von dir, du plädierst dafür, das in die Ausbildung zu bringen, in die Grundausbildung, an die Truppenschulen, an die Führungsakademie, um hier einfach Denkmuster ermöglichen, die besser zu komplexen Problemen passen.
Und wenn mir dieses Instrument fehlt, dann wähle ich immer nur die zweite oder drittbeste Lösung, einfach weil ich die beste nicht kenne, weil ich sie nicht gelernt habe, weil ich nicht damit konfrontiert war. Wenn man das anwendet, wenn man sich damit beschäftigt, dann hat bisher noch jeder meiner Vorgesetzten festgestellt, am Ende des Tages, wenn man es zulässt, wird aus einer Soft Skill wird am Ende hart messbare Performance.
Das ist ja eigentlich das, was wir wollen, ne?
Genau das ist das, was wir wollen. Genau das ist das, was wir brauchen, diese Wirksamkeit. Und für diejenigen, die das auch systemisch implementieren wollen und gerne auch verbessern wollen, die brauchen natürlich auch irgendwelche Indikatoren im Sinne von Performance-Indikatoren.
Hast du da ein Beispiel für uns?
Wenn ich es schaffe, meine Menschen wirklich zu motivieren, indem ich sie teilhaben lasse, indem ich sage, hey, ihr seid mehr als eure Dienstpostenbeschreibung. Wir werden hier anders miteinander umgehen, mehr in Rollen denken, weniger in Dienstgraden. Dann werden die auf einmal Beiträge bringen und sich wertgeschätzt fühlen, was deren intrinsische Motivation steigert. Ja, kann sich keiner von uns freisprechen. Das ist so. Ja, wenn ich wertgeschätzt werde und mein Beitrag irgendeine Auswirkung hat, dann bin ich motivierter. Wenn ich motivierter bin, arbeite ich besser. Ja, das kann man ja nun in ungefähr 12 Studien alles auch nachlesen für die ganzen Ethiker. So, das heißt also, wenn ich motivierter bin und jetzt nicht nur über eine Person rede, sondern über ein ganzes Team, dann ist das ganze Team motivierter.
Ja, das kennen wir ja aus der Gruppenpsychologie. Wenn alle motivierter sind in einem gruppendynamischen Prozess, dann boostert das ja die Performance. Da kann man sich ja gar nicht gegen wehren.
Und da kommt man eben auch zu diesen Beispielen, dass ich eben mal eine Vakanz aushalte, weil das Team einfach so unfassbar viel Arbeit leistet, um sich dabei zu überanstrengen, weil es ja auch noch Spaß macht und wertschätzend ist, dass das so eine Vakanz einfach mal aushält. Ja.
Wenn ich dir jetzt eine Carte Blanche gebe für das Thema, mach mal ein Design Thinking Prozess für das Thema, was dir am meisten unter den Nägeln brennt im Geschäftsbereich. Was wäre das?
Ja, da hast du jetzt natürlich eine Seite an mir angesprochen, also den Offizier in mir, der jetzt sagt, okay, boah, wir haben so viele Baustellen, jetzt muss ich anfangen zu priorisieren, dann erfolgreich zu implementieren, gehört für mich das Thema Personalstrukturmodell da ganz klar mal mit anderen Ansätzen durchdacht, weil Personal ist eins unserer größten Probleme und wir brauchen nicht mehr so zu tun, als ob wir die Antworten darauf hatten.
Da sieht so aus.
Das Zweite ist die Zusammenarbeitsbeziehung zwischen den Ebenen. Also damit meine ich jetzt die taktische, die operative und die strategische Ebene. Man stelle sich mal vor, die würden so wirksam miteinander kommunizieren und arbeiten, ohne dieses ganze, Entschuldigung, wenn ich das so sage, Bullshit-Bingo, diesen Mitzeichnungsmaton, dieses, es geht hier nur von einem Meeting zum nächsten, aber nie geht es um die Sache. Ja, das hört sich jetzt ein bisschen sehr düster an, aber überspitzt gesagt, Wir verwenden so viel Zeit auf vermeidbare Arbeit und Bürokratismus. Wenn wir die ganzen Ressourcen verwenden würden, im Sinne eines Design Thinking Ansatzes nutzerzentriert Dinge zu iterieren, Wahnsinn. Wir wären nicht mehr aufzuhalten. Wir wären nicht mehr aufzuhalten. Ohne Mehrkosten übrigens. Ja.
Die würden ja eher Kosten einsparen nach meiner Bewertung.
Ja, also gut, nach meiner auch. Also jeder BA-Haushalt würde sich da freuen. Aber gut, das ist das eine.
Basti. Ganz klar. Vielleicht würden wir dann die Bundeswehr wieder ein Stück weit besser machen. Du sagst, Design Thinking ist ein Add-on. Man denkt anders, man löst Probleme auf eine andere Art und Weise, vor allen Dingen, indem man erstmal das Problem richtig analysiert und dann iterativ und nutzerzentriert Lösungen findet. Toll. Basti, ganz, ganz herzlichen Dank für die Einsichten hier. Du bist ja einer derjenigen, die als Design Thinking Praktiker und Soldaten hier das wirklich auch leben und nutzen und für komplexe Herausforderungen eben agile Methoden nutzen und dann den Star der agilen Methoden, das Design Thinking. Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Basti.
Ich danke dir, Miriam, für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Ich wünsche viel Erfolg für den Podcast und ja, Grüße gehen raus.
Einen ganz anderen Einblick in das Thema gibt uns jetzt Markus Gude. Der ist Lokalpolitiker, sitzt im Stadtrat, aber vor allem ist er lokaler Unternehmer unserer kleinen Stadt. Und der erzählt uns, dass man als Unternehmer nämlich eigentlich Prinzipien des Design Thinkings umsetzen muss. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Und das Interview mit ihm in seinem Laden hat Peter geführt. Viel Spaß.
Was läuft? was fliegt raus, was läuft nicht. Und ist aber jetzt, würde ich sagen, keine Veränderung der Idee, sondern ein Weiterentwicklungsprozess einfach des Unternehmens,
okay,
den du machen musst.
Genau, da hatten wir uns ja schon mal drüber unterhalten. Wie gehst du mit der Frage um? Muss ich was verändern oder will ich was verändern? Fragst du die Kunden? Kriegst du es indirekt mit? Machst du es nur an den Umsatzzahlen fest? Oder was ist so dein Umgang? Wie kommst du darauf, dass du was verändern musst? Oder ist das auch wieder so ein Willensprozess? Ich habe da eine gute Idee. Nee.
Jein, also viele Entscheidungen, also es gab Entscheidungen, die wurden uns abgenommen einfach.
Ja.
Die Sache mit dem Mittagstisch zum Beispiel. Das kam dann zu Corona-Zeiten. Wir durften hier nicht mehr, also das Konzept, dass die Leute sich eine Currywurst holen, sich an die Theke stellen, die Currywurst essen und dabei einkaufen, wurde uns genommen.
Ja,
Corona. Durch Corona durfte man nicht mehr. Und dann haben sich die Prioritäten in dem Laden einfach so verschoben nach der Zeit, nach dem Jahr, anderthalb Jahre, dass wir das logistisch gar nicht mehr hingekriegt haben.
Mhm.
Und wie gesagt, gut, weg. Die Kaffeemaschine war eine Umsatzentscheidung. Wir haben nach einem Jahr geguckt, okay, wie viel Umsatz haben wir mit dieser 9.000 Euro Kaffeemaschine gemacht? Und das waren 1.300 Euro. Und dann das war halt eine relativ einfache Entscheidung. Da haben wir gesagt, gut, dann kommt die weg. Wir hatten zum Beispiel zum Glück einen sehr, sehr guten Deal mit den Menschen damals, die uns die Kaffeemaschine gegeben haben. Wir konnten die zurückgeben, haben einen Großteil vom Geld wiedergekriegt. Und stattdessen haben wir dann mit unserem Ladenbauer hier einen Hackfleischkühlschrank hingestellt und einen Hackfleischwolf, damit wir Hackfleisch produzieren können.
Mhm.
Macht im Vergleich zu einer Kaffeemaschine in der Fleischerei natürlich ein bisschen mehr Sinn.
So gesehen, so, ja.
Das, ja, und viele Sachen werden halt, also wird halt geguckt. So, was, also wir schauen schon, meine Frau und ich, wir gucken schon so halbjährlich. Sie kommt ja auch öfter mal in den Laden, so in unregelmäßigen Abständen. Und dann sagt sie halt auch, was ihr auffällt, weil das ist ja dann auch mit der Betriebsblindheit. Ich bin fast jeden Tag hier.
Mhm.
Da sehe ich halt auch viele Sachen nicht mehr. Und Gerte kommt und sagt, das muss anders. So, das können wir anders machen. Und sie hat dann halt auch diejenige mit dem Hintergrund des Studiums, die sagt, hier, pass auf, Markus, das, da kaufst du was ein, verkaufst du nicht viel, müssen wir das haben, muss das sein? Oder sollen wir es noch probieren? Können wir es anders fördern irgendwie? Sollen wir eine Promo-Aktion machen oder so? Das sind dann Entscheidungen, die wir dann im Endeffekt zusammenfällen.
Mhm.
Aber es gibt immer einen, dem irgendwas auffällt dann. Also die Entscheidungen werden halt unterschiedlich abgenommen. So, das
okay.
Und ein.
Du hast auch schon viel mit beantwortet hier von den Fragen Innovation, Lernen. Also wie kommt man an gewisse Dinge? Also das denke ich auch, da ist schon noch alles. Eine Frage hätte ich aber schon noch im Bereich zur Verbesserung. Hast du neben dem alles halbe Jahr überprüfen, hast du irgendwelche Routinen oder so, wo du regelmäßig guckst, ob man da was verbessern kann? Also, dass du sagst, ich muss immer wieder gucken, wo kann ich mich noch verbessern, wo kann ich noch verändern? Hast du sowas da? Hast
ja,
du da Routinen für
das
dich?
Das machen wir ständig. Also, ja, das machen wir tatsächlich ständig. Das kann man, also sich jetzt da alle zwei, drei Wochen hinzusetzen, um zu überlegen, was kann ich anders machen oder was kann ich besser machen, ist Blödsinn. Wir haben, wenn mir was auffällt, oder das sind meistens so wirklich Gedankenblitze, und ich bin jetzt auch langsam im Alter, wo ich mir alles aufschreiben muss, dann schreibe ich mir das auf. Wenn ich eine Idee habe, schreibe ich mir das auf. Und dann bespreche ich das mit Gerte oder mit Marcel. Der hat ja auch bei der Theke viel mit rumzureden. Irgendwie was Fleischkomposition jetzt zum Sommer zum Beispiel, Schaschlikspieß oder irgendwas, wenn wir da irgendwas anderes machen wollen, eine andere Marinade oder irgendwas. Und wie gesagt, dann wird es aufgeschrieben. Und wenn dann Zeit ist, wird sich das überlegt. Also im Prozess selber werden die Verbesserungen überlegt. Oder ein gutes Beispiel im Stadion. Wir machen ja bei unserem heimischen Fußballverein hier das Stadion-Catering.
Mhm.
So, als wir das übernommen haben, gab noch ein paar andere Sachen, aber wir haben ja diese Grillhütte übernommen und wir wussten ja gar nicht, was wir da machen. Das war ja wirklich, ich habe 3 Jahre versucht, den Verein dazu zu überreden, meine Bratwurst hier zu nehmen, damit die Menschen, die im Stadion sind und da das Catering machen, meine Ware nehmen.
Ja.
Es war völlig, weil der war ja eine extra Firma, die halt praktisch einfach nur sich eingemietet hat ins Stadion.
Mhm.
Der Vertrag ist dann ausgelaufen. Und dann kam der Verein auf mich zu weil ich ja seit 97 zu diesem Verein gehe, habe ja damals die Fanszene mit aufgebaut und, war ja immer da, präsent. Und dann haben die halt auch gesagt, so, Markus, pass auf, du gehst uns jetzt seit 3 Jahren hier auf den Sack. Der Vertrag von dem anderen läuft aus, willst du die Grillhütte übernehmen?
Ja.
Und dann habe ich erst überlegt, ja, nee, weiß ich nicht, wie übernehmen? Jetzt, schaffe ich das? Mache ich das? Okay, aber da muss ich ja Personal. Und dann ratterte das gleich durch den ganzen Kopf. Und dann, ich sage, ich muss überlegen. So, ich bin mit meiner Frau hingesetzt. Und Gerti gesagt, ich sage, was machen wir? Machen wir das? Und sie, ja, nee, weiß ich nicht. Personal ist halt immer ein großes Problem.
Ja.
Und dann habe ich mir überlegt, ich mache das mit einer Gastronomin zusammen, mit einer gut Befreundeten. Fragst du die? Habe ich sie gefragt, würdest du es machen? Hat sie, no way. Okay. Kannst du vergessen, Markus. Aber sie hat. Hat sie keinen Bock drauf, ja. Also so Fußballstadion und so Masse. Und hat sie gesagt, nee, Markus, kannst du vergessen. Aber mach das alleine. Du schaffst das. Kinder, wie, ich schaff das? Ja, du schaffst das. Pass auf, ich habe einen Koch. Der hat Zeit, der kann noch Geld dazu verdienen. Der muss sich Geld dazu verdienen. Der hat eine Familie, der will in den Urlaub fahren. Also nicht, dass er hier kein Gehalt kriegt, aber der hat sich jetzt zum Beispiel der Griller hat sich von seinem Gehalt sozusagen, er hat sich ein neues Fahrrad gekauft. Ein richtig, richtig gutes. Als er jetzt 1,5 Jahre jetzt bei uns gegrillt hat. Aber Punkt ist, dass wir dann halt gesagt haben, okay, wir machen das. Und wir haben da angefangen in der Grillhütte mit einer kleinen. Wir wurden komplett überrannt am ersten Spieltag. Wir haben gedacht, okay, was machst du? Du bist 1000 Bratwürste mit, so, mitgenommen. Dann hat der Grill gebrannt. Dann war die Hütte viel zu klein. Dann haben wir vergessen, dann ist der Kühlschrank eingefroren. Also das ist, und dann haben wir nach dem ersten Spiel eine riesenlange Liste gehabt, was wir anders machen.
Ja,
oder was wir besser machen können.
Ja.
Und wie wir das umsetzen können. Ja. Viele Sachen kannst du gleich umsetzen.
Ja, wahrscheinlich.
Und viele Sachen kannst du halt erst nach einem halben Jahr umsetzen.
Ja.
Oder später, weil du ja erstmal Geld eigentlich. Beim zweiten Spiel wurden wir dann nochmal komplett, weil da gab es einen riesen Fettbrand in der halben Bude. Und dann haben wir alles da vorne, weil ich war ja im Gästeblock. Ich war ja mit den Gästefans zu tun, die heute Abend übrigens kommen. Dieselben. Und da haben wir den ganzen Grillstand rausgeräumt. Und dann haben wir noch ein paar wieder aufgestellt. Und dann haben wir auf so einen ganz kleinen Grill gemacht. Und dann hatten wir wieder eine große Liste mit Sachen, die wir anders und besser machen können. Und das ist dann halt Lernprozess. Wir sind dann von Spiel zu Spiel gegangen, haben dann unsere Verbesserungen umgesetzt, beziehungsweise konnten die dann umsetzen. Und dann wurde es auch immer besser. Also das ist halt, du musst in dem, ich weiß nicht, ob es an dem Business halt liegt mit Lebensmitteln, beziehungsweise halt da auch im Stadion ist ja terminorientiert. Wir haben ja Spiel ist da angesetzt. Da können wir nicht sagen, wir fangen 2 Stunden später an. Nein. Ja. Du hast dieses Spiel, du hast die 3 Stunden Zeit, um deine Bratwürste zu verkaufen. Und da muss halt alles laufen wie ein Uhrwerk. Und jetzt machen wir das seit 1,5 Jahren mittlerweile. Und es ist wirklich, wir haben eine schöne Crew, wir haben tolles Personal. Die funktionieren alle so dermaßen gut. Egal in welche Konstellation man die jetzt hinstellt. Die wissen alle, was sie zu tun haben. Das ist wie ein Uhrwerk. Einer grillt, einer kassiert, 2 Leute geben raus. So, das ist dann wirklich zack, 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 zack. Und jetzt ist die Liste mit den Sachen, die wir besser machen können, gibt's halt nicht mehr. So.
Also,
beziehungsweise ist nur eine Zeile. So.
Ja, jetzt muss nur der Verein aufsteigen.
Jetzt muss nur der Verein aufsteigen. Ja, erstmal in der Klasse bleiben jetzt. Nächstes Jahr dann aufsteigen.
Nächstes Jahr
aufsteigen. Genau. Aber das ist schon. Ich habe jetzt noch 1-2 Sachen auf der Liste, die ich machen möchte. Aber ansonsten sind wir da sehr, sehr glücklich, wie das läuft. Das war halt durch den Prozess einfach gucken, was ist schiefgelaufen, was können wir besser machen, wie können wir es umsetzen und man muss es dann halt auch umsetzen.
Wunderbar, also könnt ihr jetzt hier aus dem Lehrbuch schreiben, ja, wie du das jetzt gesagt hast, ja, so soll es im Iterativen vorgehen und das Testen, das Prototypen austesten und dann eben wieder verbessern.
Ja.
Und dann gucken. Und wenn du jetzt so weit bist, dass du sagst, sogar, dass deine Urfrage war ja das Personal, wo kriege ich Personal hin? Und jetzt sagst du, na, wir haben ein tolles Team, die spielen miteinander, egal wie wir es zusammensetzen, hat ja nicht jeder samstags oder zum Spiel.
Ja, das ist wirklich ein Konglomerat, also Zusammenschluss aus von Freunden. Also es sind viele Freunde, die halt sich was dazu verdienen. Die sind auch angemeldet. Ein Teil schreibt Rechnung. Wir haben einen Koch, der macht mit seiner Freundin. Die sind auch beide angemeldet. Der Koch macht das auf selbstständigen Basis. Die haben eine eigene Hütte. Wir haben ja die vegane Hütte da jetzt auch übernommen im Stadion. Da gibt es jetzt erstmal nur Pommes und Dings.
Ah, du bist beim Veganen dann doch angekommen.
Jetzt. Ich bin dann auch beim Veganen angekommen und wir entwickeln sogar eine eigene vegane Wurst.
Cool.
Mit dem Produktentwickler zusammen sind wir dabei, auf Erbsenfasernbasis und Zitronenfasernbasis einen eigenen Hotdog zu entwickeln. Und die gibt es dann in einem veganen Brötchen von Bäcker Braune. Geiles Sauerkraut, eine geile Soße und eine vegane Wurst. Direkt vom Gutes. Gibt es nirgendwo anders.
Ah, okay.
Und das ganze Ding nenne ich den Idefixer.
Den Idefixer.
War unser Fanclub damals bei Babelsberg 03. Deswegen habe ich den Idefixer auf dem Unterarm. Ja. Und das ist, marketingtechnisch ist das ein Geschenk sozusagen. Ja. Ein veganen Hotdog, der Idefixer heißt.
Ja.
Finde ich super.
Ja, Kösser, aber das ist auch schon wieder eine Idee entwickelt dann hier. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, falls Frage?
Notgedrungen. Also die vegane Hütte wurde vorher von einem Koch betrieben, der in Berlin ein Restaurant hatte. Der ist dann insolvent gegangen und uns wurde dann gesagt, wir könnten uns jetzt einen neuen vegetarischen, veganen Koch suchen, aber es wäre schon cool, wenn wir dann irgendwie alles aus einer Hand hätten hier. Von euch, wollt ihr das machen? War auch die erste Frage wieder, Personal.
Ja.
Wer soll das machen? So. Und dann haben wir aber mit den beiden dann ein tolles Team gefunden. Und aber der Anspruch, mein Anspruch ist halt auch, also der andere Koch hat da tolle Sachen gemacht. Vegan Dürüm, vegan Schnitzel, eine Nudelfanne hat er gehabt und so.
Mhm.
Aber es gibt da einen Grund, warum der pleite gegangen ist.
So.
Weil in der Zeit, wo er da ein Dürüm zusammengedröselt hat, habe ich vorne 30 Bratwürste rausgeschoben.
Ja.
So, für dasselbe Geld. Deswegen, in der kleinen Hütte, die da ist, ist gut Equipment, man kann damit arbeiten, aber auch wieder, okay, was haben wir? Was können wir machen? Was ist möglich? Es wird irgendwie machen zur nächsten Saison auch, wollen wir Falafel mal machen mit einem geilen Dip zusammen. Und dann haben wir halt probiert, wo verschiedene vegane Würste von verschiedenen Firmen, und die sind alle. Da ist überall eine riesen Zutatenliste, da ist Müll drin, da ist. Und die schmecken noch nicht mal, das ist ja unser Ding. Und dann haben wir gesagt, weil der Gründer unserer Schweinefarm, der kam nämlich ursprünglich aus der Produktentwicklung.
Ja.
Der hat das jahrzehntelang gemacht. Und der hat gesagt: Na, Markus, kein Problem. Ich habe da schon mal angefangen, früher, das Projekt kann ich weitermachen.
Ja, das ist kein.
Na gut, und letztes hatten wir vor zwei Wochen, hatten wir hier gerade. Hatten wir hier gerade ein Tasting, kleines, haben uns noch zwei Veganer dazugeholt zum Probieren, für Konsistenz und Geschmack. Und jetzt arbeiten wir noch an der Pelle sozusagen, an dem Knack. Und dann wird es richtig, richtig gut. Ende Juli, Anfang August wird sie fertig sein.
Richtig gut.
Das ist, ja, hätte ich auch nicht gedacht. Wenn mir vor 8 Jahren jemand gesagt hätte, Markus, du hast mal eine Fleischerei und machst deine eigene vegane Wurst. Gesagt, komm, nimm weniger oder besseres. Ne?
Aber du verkaufst im Stadion, da hast du gesagt, das ist nicht unwahrscheinlich. Ne?
Also ja. Ja, genau, ja, das stimmt.
Wobei unter Fußballfans vegane Wurst zu verkaufen, auch ein schräger Ansatz.
Es gibt,
ne?
Aber es ist mittlerweile sehr, sehr viele. Also wir haben auch, ich sag mal, und in den Fanszenen, gibt ja Jena, auch Chemie Leipzig zum Beispiel, da sind sehr viele Veganer, Vegetarier. Also das wird auch nachgefragt.
Mhm.
Musste, wenn die Nachfrage da ist, musst du gucken, ob der Markt groß genug ist, das zu machen. Und dann machst du das einfach. Und halt auch hinter der Nordkurve ist ja, da ist ja sonst nichts.
Ja, genau, die müssen alle nach vorne kommen.
Die müssen alle nach vorne kommen. So, also machst du da, gibst dir da ein bisschen Mühe, dass sie da hinten auch eine ordentliche Wurst haben. Ob die dann vegan ist oder nicht, das spielt, glaube ich, keine Rolle.
Ach ja. Herzlichen Dank.
Gerne. Hat Spaß gemacht.
Vielen Dank. Super, für
wenn die du Einblicke. Noch mehr brauchst, komm, du weißt, wo du mich findest.
Ja, genau. Vielen Dank.
Danke sehr. Gut.
So, das war unsere kleine Minitour durch das Universum des Design Thinking. Hier speziell das Military Design Thinking. Ganz zum Schluss habt ihr bei Markus Gude gesehen, dass man als Unternehmer einfach hartnäckig sein muss. Man muss durchhalten, Ideen haben, muss sie vor allem auch umsetzen, aber auch abbrechen können. Da können wir, glaube ich, im öffentlichen Dienst eine ganze Menge lernen. So, und hier kommt der Checkout, die 100 Coffee Challenge. Also, wenn du eine Idee hast, schnapp sie dir, geh raus aus dem Büro oder aus der Wohnung, geh zu deinem Markus Gude oder zum Kollegen oder Kollegin, vielleicht auf einen Kaffee. Kaffee und Ideen passen super zusammen. Und dann stellst du deine Idee einfach vor. Und dann wirst du sehen, dass mit deiner Idee Dinge passieren. Die wird sich nämlich verändern und wahrscheinlich verbessern. Also sei einfach ein bisschen mehr wie Markus Gude. Probier Dinge aus. Sprich mit Menschen. Und wenn die Idee sich dann als doch nicht so gut herausstellt, dann mach was anderes. Hab einen schönen Tag.